Herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Angebot der Deutschen Welle. Noch mehr Informationen finden Sie unter dwworld.de.
Deutsche Welle. Wissenschaft.
Das Wetter in Deutschland. In Richtung Küste Regen, sonst ein Mix aus Sonne und Wolken, örtlich Schauer.
Die im Westen und südlich der Donau kräftiger ausfallen.
Es bleibt weiter wechselhaft und wenig sommerlich.
Im Westen Wolkenverdichtung und einsetzender Regen.
Von Südwesten her schauerartiger, teils gewittriger Regen. Tiefstwerte 19 bis 15 Grad.
So hört sich das schon seit Monaten an hier in Deutschland, von wegen Erderwärmung. Wenn wir mal 20 Grad kriegen, dann freuen wir uns schon. In den Freibädern kann man fast Schlittschuh laufen. Ich bin Tobias Ullmeier. Hallo, willkommen zu diesem Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle. Wetter und Klima, das ist ein Schwerpunktthema dieser Sendung. Und dann gehen wir dahin, wo es richtig heiß ist, eigentlich immer, nach Ghana. Denn dort sind internationale Wissenschaftler auf der Suche nach der Ursache von Pandemien, also von weltumgreifenden ansteckenden Krankheiten. Und als eine Ursache haben sie die Fledermaus ausgemacht. Ist denn der Klimawandel nur Panikmache? Der letzte Sommer war schon bescheiden und der jetzt, na, noch schlimmer. Und so halten sich die Klimaforscher momentan mit emotionalen Appellen eher zurück. Folgt jetzt also der Aufregung der letzten Jahre in der Klimadebatte mehr Sachlichkeit? Kai-Alexander Scholz hat sich unter Meteorologen umgehört.
Wetterberichte beschreiben den Ist-Zustand oder prognostizieren den Zustand der Atmosphäre der kommenden Tage. Klima dagegen beschreibt alle möglichen Wetter an einem Ort für sehr lange Zeit. Viele Meteorologen sind zugleich Klimaforscher. Deshalb machen sie auch gerne Aussagen zu Trends beim Klima und zum Schutz desselben. So auch der Präsident des Deutschen Wetterdienstes, Gerhard Adrian.
Das Jahr 2010 war kein gutes Jahr für den weltweiten Klimaschutz. Und das gilt auch für das erste Halbjahr 2011. Und 2010 hat die Menschheit fast 31 Milliarden Tonnen CO2 emittiert, was ein trauriger Rekord ist für die Atmosphäre.
Durch den Klimawandel soll es global gesehen wärmer werden. Die Meeresspiegel steigen und die Pole schmelzen. Aber merkt man auch in Deutschland schon etwas davon? Diplom-Meteorologe Sven Plöger, einer der bekanntesten Wettermoderatoren in Deutschland, sagt ja.
Wir haben in den letzten 100 Jahren in Deutschland erlebt, dass es um ungefähr 1,1 Grad wärmer geworden ist. Im ersten Moment sagt man, naja, das ist ja eigentlich gar nicht so viel. Wenn man es aber vergleicht, dass es global seit der letzten Eiszeit gerade mal 4 bis 4,5 Grad wärmer geworden ist, dann wird deutlich, dass das eine sehr hohe Geschwindigkeit ist.
Kritiker des Klimawandels bezweifeln, dass diese Erwärmung vom Menschen gemacht ist und verweisen auf die Geschichte, wonach es im Mittelalter schon einmal viel wärmer war. Klimatologen, die versuchen, die Folgen des Klimawandels einzuschätzen, können selbst den Klimawandel nicht beweisen oder sagen, wie wahrscheinlich er eintreten wird. Sie arbeiten nur mit Szenarien, die der Computer berechnet, basierend auf dem, was Wissenschaftler annehmen. Das weiß auch Sven Plöger.
Unser gesamtes Erdsystem ist ja ein so komplexes Gefüge, dass wir, und das müssen wir ja auch mal ganz klar zugeben, noch nicht annähernd in der Lage sind, alle Zusammenhänge überhaupt nur zu verstehen. Auf der anderen Seite sind viele Zusammenhänge eben bereits wissenschaftlich sehr plausibel nachgewiesen. Das ist die Wirkung von Treibhausgasen und CO2.
Zurück zum Wetter in Deutschland. Wichtig hierfür ist die sogenannte nordatlantische Oszillation, heißt die Beziehung zwischen Azorenhoch und Islandtief. Sind die Luftdruckgegensätze hoch, gibt es viel Westwind zwischen Rhein und Spree. Sind sie negativ, kann anderer Wind zum Beispiel aus dem Osten wehen. Dann wird das Wetter kontinentaler, also extremer. So ist es seit einiger Zeit, hat Sven Plöger beobachtet.
Die Fragestellung für den Klimaforscher ist nun, sich zu überlegen, ist denn die nordatlantische Oszillation jetzt wegen des Klimawandels negativ oder hat die einfach nur mal Lust dazu? Und dazu muss man in die Vergangenheit schauen und sehen, dass die nordatlantische Oszillation immer schon episodisch geschwankt ist.
Diese Schwankung hat Folgen. Das Frühjahr 2011 war viel zu trocken, vor allem für die Landwirte, deren Ernte ziemlich schlecht ausfallen dürfte. Kleinere Kartoffeln und teurere Brötchen beschäftigen die Gemüter stärker als das Klima in 50 Jahren. Und weil Klimaschützer dies für menschliche Kurzsichtigkeit halten, greifen sie manchmal zu extremen Aussagen, um Schlagzeilen zu machen, zu emotionalisieren und die Menschen zu erreichen. Wettermann Plöker kritisiert diesen Alarmismus und warnt, dass sich die Klimadiskussion abnutzen könnte. Ein aktueller Erfolg der Klimaschützer: viele Großstädte haben das Thema auf ihre Agenda gesetzt. Berlin zum Beispiel verabschiedete vor kurzem einen Klimaschutzplan und will nun andere Straßenbäume pflanzen, für mehr Grün an Häuserwänden sorgen und Kaltluftschneisen durch die Stadt schlagen. Nur was aber, wenn diese Kaltluftschneisen im Winter bei sibirischem Ostwind zu Eiswindschneisen werden und die Wohnungen zusätzlich auskühlen? Mit dieser Ambivalenz umzugehen, Szenarien und auch unterschiedliche Handlungsoptionen demokratisch zu diskutieren, darin sieht der renommierte Klimaforscher Hans von Storch die Aufgabe kluger Politik.
Wollen wir mehr Windenergie haben oder nicht? Das ist eine politische Frage und letztendlich müssen wir sagen, von unseren Werten ausgehend, wir wollen, dass unsere Gesellschaft sich so oder so oder so entwickelt und wir sollten uns da nicht entmündigen lassen, indem wir die Wissenschaft fragen, sagt uns doch mal, was wir tun sollen.
Was ist das nur für ein Sommer in Deutschland? Seit Anfang Juni schon kaum ein Tag ohne Regen. Richtig warm ist es dann auch eher selten. Und wenn, dann wird's gleich schwül wegen der hohen Luftfeuchtigkeit. In Darmstadt beim Deutschen Wetterdienst sitzt jetzt der Meteorologe Gerhard Müller-Westermeier. Hallo, Herr Müller-Westermeier.
Hallo.
Herr Müller-Westermeier, können Sie denn den Menschen hier in Mitteleuropa, in Deutschland, noch Hoffnung machen auf einen richtigen Sommer?
Naja, sehr viel Sommer ist ja nicht mehr übrig. Ende August geht der klimatologische Sommer zu Ende und es wird sicher noch mal ein bisschen wärmer werden als jetzt im Moment. Aber so eine richtig große Hitzewelle, die den Sommer noch völlig umkrempelt, die ist wohl kaum noch drin.
War denn der Sommer bislang im normalen Rahmen oder lamentieren wir da einfach nur rum? Ich meine, Rudi Carrell hat schon in den 70er Jahren davon gesungen, wann wird's mal wieder richtig Sommer, Sommer wie er früher einmal war.
Also wir sind da schon ein bisschen verwöhnt. In den letzten Jahren, seit 1996, waren alle Sommer zu warm. Und der jetzige Sommer, der ist auch immer noch ein ganz klein bisschen über dem Schnitt. Denn wir hatten ja, obwohl es kaum noch so eine Erinnerung ist, einen recht warmen Juni. Der war 1,2 Grad zu warm, war aber halt auch schon feucht und wolkenreich. Und im Juli war es dann zwar 0,9 Grad zu kühl, aber insgesamt halt immer noch ein bisschen drüber. Und der August ist bis jetzt, was die Temperatur angeht, auch nur durchschnittlich, aber halt sehr nass. Es gibt jetzt schon ein paar Stationen in Nordostdeutschland, die haben jetzt schon den nassesten Sommer seit Beginn der Messreihe.
Herr Müller-Westermeier, richtig heiß und trocken waren die Monate April und Mai. Und das war auch schon 2007 und 2009 so, die heißesten Frühjahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und das war immerhin, glaube ich, 1888. Kann man denn daraus eine Tendenz ableiten oder war das einfach nur Zufall?
Also wir haben natürlich die allgemeine Tendenz, dass es wärmer geworden ist in den letzten 130 Jahren, in allen Jahreszeiten, auch im Frühjahr. Dass es jetzt da in den letzten paar Jahren so besonders extrem warme Aprilmonate gegeben hat, ist eigentlich nicht das, was wir für die Zukunft erwarten. Es soll halt zwar weiter überall immer wärmer werden, so 3 bis 4 Grad Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts, aber das Frühjahr ist da nicht besonders ausgezeichnet. Auch die Trockenheit, die wir in den letzten Aprilmonaten festgestellt hatten, ist eher eigentlich nicht das, was mit dem Klimatrend zu erwarten ist, denn da soll es in Deutschland insgesamt feuchter werden, vor allen Dingen im Winterhalbjahr, aber auch im Frühjahr. Nur im Sommer soll es weniger regnen. Und das ist natürlich dieses Jahr auch gerade ein leuchtendes Gegenbeispiel.
Da sind wir schon beim Klima. Lassen Sie uns aber nochmal zum Wetter zurückkommen. Wie zuverlässig sind denn eigentlich die Wettervorhersagen? Wenn ich bei verschiedenen Online-Wetterfröschen nachschaue, dann bieten da die Prognosen bis zu 16 Tage an. Nur geht ziemlich selten in Erfüllung, was die da schreiben.
Ja, also bis 16 Tage, da sind sie dann nicht mehr sehr weit vom Zufall entfernt. Das kommt dann schon an die Grenze des theoretisch Machbaren. Denn wenn sie so weit in die Zukunft vorhersagen, dann kommen schon ganz kleine Störungen irgendwo auf der Welt in Frage, die dann das ganze Wettergeschehen umwerfen können. Einigermaßen solide sind unsere Prognosen bis 3 Tage. Da kommen wir schon so auf 90% Vorhersagegenauigkeit, wobei natürlich immer die Frage ist, was verstehen Sie wirklich unter einer Genauigkeit? Auf Zehntel Grad genau können wir es natürlich da auch nicht vorhersagen. Und danach lässt es dann kontinuierlich nach und so ab einer Woche, 10 Tage, wird es dann schon sehr unsicher.
Ab wann sind denn dann die Bauernregeln sogar besser?
Naja, die sind eigentlich auch nicht besser. Die sagen ja über das Wetter im Detail auch nicht so sehr viel, wenn es länger in die Zukunft geht. Die sagen dann auch bloß, ob eine Jahreszeit vielleicht kühl oder feucht oder nass oder trocken ist. Sowas wird von den Wetterdiensten zum Teil auch schon versucht, indem man die Modelle dann einfach weiterlaufen lässt. Dann verteilen sich zwar die Hochs und Tiefs zeitlich sehr zufällig, aber die Häufigkeit, die ist dann immer noch vielleicht etwas stabiler und man kann auch rauslesen, ob es eine trockene oder eine feuchte Jahreszeit gibt. Das liegt aber dann auch bei Trefferwahrscheinlichkeiten so knapp über 60%. Und viel besser sind die meisten Bauernregeln auch nicht.
Von welchen Faktoren hängt denn die Treffsicherheit von Prognosen ab?
Na, wir müssen natürlich zunächst mal die Ausgangssituation möglichst genau erfassen. Da fangen die Probleme natürlich schon an. Wir können nicht auf jedem Quadratmeter eine Wetterstation haben. Da kommen also schon Fehler von vornherein rein. Und dann können natürlich alle unsere numerischen Modelle, selbst mit den größten Computern, das ganze komplexe System nur annähernd wiedergeben. Das sind also immer noch Effekte dazwischen, die wir nicht alle vollständig abbilden können. Die bringen dann noch weitere Fehler rein. Und das schaukelt sich dann im Laufe der Tage immer weiter hoch.
Das heißt, mit besseren Rechnerleistungen, mit besseren Speicherleistungen hat sich auch die Zuverlässigkeit der Vorhersagen verbessert?
Ja, das kann man auch über die letzten Jahrzehnte schön verfolgen. Am Anfang konnten wir halt nur einen Tag gut vorhersagen, dann zwei Tage. Jetzt kommen wir schon auf drei Tage und ein bisschen mehr. Aber irgendwo so bei 10 bis 14 Tagen ist theoretisch Schluss, weil dann die kleinsten Ungenauigkeiten am Anfang schon die größten Veränderungen am Ende produzieren können.
Das heißt, da gibt es auch gar keine Aussicht, dass man dann auf absehbare Zeit mal noch präzisere Langfristprognosen erstellen kann.
Also jedenfalls keine Wetterprognosen, dass es sagen können, am bestimmten Tag scheint die Sonne oder es regnet. Was jetzt diese Aussagen über die Besonderheiten von Jahreszeiten angeht, ob es da trocken, feucht, nass oder kalt ist, da kann es noch ein bisschen besser werden, aber so eine richtige, hundertprozentige Prognose ist auch da wohl kaum erreichbar.
Wenn Sie jetzt selbst Ihren Urlaub planen, richten Sie sich dann nach Ihren eigenen Wetterprognosen?
Ja, wenn es kurzfristig ist, schon. Langfristig muss man Urlaub wohl weiterhin einfach planen, wie es einem passt. Ich meine, es gibt auch für diese Langfristprognosen natürlich schon zahlende Kunden, aber das sind dann meistens Leute, die mit Rohstoffpreisen zu tun haben. Da kommt es auf jedes Promille an. Wenn die ein paar Mal falsch liegen, aber doch überwiegend richtig, dann sind die auch zufrieden. Aber für eine Prognose von einem Urlaub ist das kaum nutzbar.
Vielen Dank, Gerhard Müller-Westermeier, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Darmstadt.
Future Now. Wie Forschung unser Leben verändert.
Sie kennen sie schon, unsere Reihe Future Now. Wir stellen deutsche Wissenschaftler vor, die an neuen Dingen oder Verfahren forschen, mit denen unser Leben in Zukunft leichter werden könnte. Zum Beispiel an der Eindämmung oder Verhinderung von Pandemien. SARS, Schweinegrippe, Vogelgrippe, dazu immer noch AIDS. Diese Viruserkrankungen kommen wie aus dem Nichts und infizieren innerhalb kürzester Zeit Tausende, oft Millionen von Menschen. Jüngste wissenschaftliche Untersuchungen zeigen nun, dass der Ursprung vieler dieser Viren in Afrika liegt und dass oft Fledermäuse die Überträger sind. Ein deutsch-ghanaisches Team aus Virologen, Ökologen und Soziologen versucht zurzeit mehr über die gefährlichen Erreger und ihre Verbreitungswege herauszufinden. Unsere Reporterin Aygül Çismecioğlu hat das einzigartige Projekt in Ghana besucht.
Es ist tiefste Nacht und doch herrscht eine drückende, feuchte Hitze. Vorsichtig wischt sich Stefan Klose die Schweißperlen von der Stirn. Die Kopflichter sind ausgeschaltet. Er und sein Team warten mucksmäuschenstill vor einer riesigen Höhle im ghanaischen Dschungel. Nur Flügelschläge sind aus der Dunkelheit zu hören. Der leichte Luftzug ums Gesicht verrät, die Fledermäuse fliegen ziemlich nah um einen herum.
Aha, da haben wir die erste gefangen.
In den Nylonmaschen des Netzes hat sich ein 10 cm großes, flauschiges Tier mit großen Augen und rötlich schimmerndem Fell verfangen. Zum Knuddeln, denkt man, bis die messerscharfen Zähne aufblitzen und man erfährt, Fledermäuse gelten als wichtiges Reservoir und Überträger von Viren, wie etwa SARS oder Ebola. Was diese Tiere für den Menschen so gefährlich macht, weiß Stefan Klose. Der promovierte Zoologe mit den raspelkurzen Haaren leitet seit einem Jahr das deutsch-ghanaische Fledermausprojekt.
Sie sind Säugetiere wie wir, sie sind recht nah dran an uns. Sie sind hochmobil, das heißt also, sie können weite Strecken fliegen zurücklegen. Das ist eine Eigenschaft, die alle anderen Säugetiere nicht haben. Sie haben eine komplexe Sozialorganisation, also Gruppengrößen von bis zu in die Millionen Tiere sind möglich. Und das ist natürlich aus Sicht eines Virus genau das, was gebraucht wird.
Um die Erreger später im Labor nachweisen zu können, ist der Kot der Fledermäuse essentiell. Die nachtaktiven Tiere werden erst nach ihrem Abendmahl gefangen und vorsichtig in weiche Fließbeutel gesteckt.
It's a male, it's an adult, and the bag weight is 24.1 grams.
Penibel misst und katalogisiert Stefan Klose und sein Team jedes einzelne Tier. Unter einer Plastikplane haben sie sich auf Campingstühlen und Tischen eine mobile Forschungsstation aufgebaut. Der Fledermauskot aus dem Beutel wird in kleine Röhrchen abgefüllt. Erst danach dürfen die Tiere wieder in die Nacht entschwinden. Einige haben kleine Ortungschips auf der Haut. Damit können die Forscher verfolgen, wie sich die Fledermäuse in ihrer Umwelt bewegen und welche Auswirkungen zum Beispiel die Abholzung des Regenwaldes auf sie und die Verbreitung von Viren hat.
Das bedeutet für viele der Tiere, die dort leben, enormen Stress, ökologischen Stress. Das kann einfach zu einem deutlich schlechteren Gesundheitszustand bei den Tieren führen, eben weil ihnen die Nahrung ausgeht, weil ihnen Rastplätze, geeignete Lebensraumumgebungen einfach fehlen. Wir wissen, dass Ökosysteme grundsätzlich, je weniger vielfältig sie sind, desto unstabiler werden sie. Und wenn ich das auf Viren übertrage, würde das heißen, dass wir möglicherweise häufiger neue Viren sehen und dass es möglicherweise dann auch zu einer einfachen Übertragung zwischen Tier und Mensch kommt.
Dabei spielen die Ernährungsgewohnheiten eine zentrale Rolle. Fledermausfleisch gilt in Ghana als besonders gesund und wird für wenig Geld auf den Bushmeat-Märkten verkauft. Wird das Fleisch nicht richtig durchgebraten, kann man sich mit Viren infizieren. Aber auch Wasser ist eine Gefahrenquelle. Häufig gibt es in den Höhlen kleine Bäche, in denen Kot von Fledermäusen landet.
Und die fließen dann durch diese Höhlen, kommen aber natürlich irgendwann nach draußen. Und da, wo sie rauskommen, stehen dann Menschen mit dem Kanister und holen sich Trinkwasser. Die wissen nichts über Viren und Fledermäuse, die trinken das einfach.
Genau deshalb ist Aufklärung ein Ziel des Projektes. Olivia Akbenjäger, eine ghanaische Soziologin, ist dafür zuständig. Eine großgewachsene Frau, die sich immer wieder die filigran geknoteten Zöpfe aus dem Gesicht streicht. Für sie ist besonders der weit verbreitete Naturglaube in Ghana ein Problem.
We don't normally link death.
Für die meisten Menschen hier ist der Tod nicht das Resultat einer Krankheit, sondern die Strafe von Naturgöttern. Ein Zeichen dafür, dass man sie nicht genug respektiert hat. Wir als Wissenschaftler müssen genau diesen Aberglauben aus der Welt räumen und zeigen, dass hinter Krankheiten Viren stecken und nicht irgendwelche Götter. Das ist aber besonders auf dem Land schwierig.
Deswegen wirbt Olivia Akbenjäger um das Vertrauen der einflussreichen Chiefs. Sie sind das spirituelle Zentrum jeder ghanaischen Gemeinde. Mit deren Hilfe will sie Community-Workshops veranstalten und den Dorfbewohnern einfache Alltagstipps geben. Das Abkochen von Wasser und das Durchbraten von Fleisch könne da schon Leben retten.
The preventive aspect is very important. The reason is that even if the disease occurs,
Prävention ist für uns sehr wichtig. Wenn erstmal eine Krankheit ausbricht, ist es oft schon zu spät. Es gibt nicht überall Krankenhäuser und das Straßennetz ist nicht ausgebaut. Die Menschen sterben schon auf dem Weg zum Arzt. Und selbst wenn sie ein Krankenhaus erreichen, können sich die meisten teure Medikamente nicht leisten. Deswegen müssen wir Krankheiten verhindern, bevor sie ausbrechen.
Genau dafür haben Stefan Klose und sein Team die Nacht hindurch gearbeitet. Rund 150 Fledermäuse wurden gefangen und untersucht. Mit den ersten Sonnenstrahlen geht es für die deutschen und ghanaischen Forscher wieder zurück. Für sie ist das Projekt ein Austausch auf Augenhöhe. Sie wissen, wie wichtig internationale Kooperationen sind. Denn Viren kennen keine Ländergrenzen.
Aigul Chitsmetsholo über Untersuchungen an Fledermäusen in Ghana. Vielleicht ein Weg, künftig Pandemien zu vermeiden. Mehr über unsere Serie unter futurenow.dw-world.de. Und jetzt Neues aus der Wissenschaft in Kürze.
Neue Hoffnung im Kampf gegen Alzheimer. Bei Alzheimer sterben die Nervenzellen im Gehirn durch Ablagerungen von Eiweißbestandteilen ab, das sogenannte Amyloid. Um sowohl abgestorbene Nervenzellen als auch das toxische Amyloid bei Alzheimer abzubauen und aus dem erkrankten Gehirn zu entfernen, gibt es eine spezielle Gesundheitspolizei vor Ort. Eine ganze Familie von Fresszellen, die Makrophagen oder Mikrogliazellen. Jetzt konnte eine Gruppe von Forschern aus Freiburg, Göttingen, Berlin, Bonn und Leipzig im Tiermodell nachweisen, dass vor allem eine bestimmte Population dieser Fresszellen wichtig ist, und zwar eine, die nicht im Hirngewebe selbst, sondern um die Blutgefäße angesiedelt ist. Und was das bedeutet, erklärt Professor Josef Briller, einer der beteiligten Forscher.
Wir denken, dass wir mit unserem Ansatz ein neues Therapiekonzept im Hinblick auf eine zellbasierte Therapie, weil wir jetzt eben gezielt diese Fresszellen verwenden wollen, um die Gefäße herum den Krankheitsprozess aufzuhalten. Und das unterscheidet sich von Behandlungsansätzen wie beispielsweise der Immunisierung oder auch von chemischen Ansätzen, die in den Kern gehen, nämlich die Spaltung dieses Moleküls. Es ist also ein neuer Therapieansatz. Der Weg von Labor bis hin zum Patienten wird dennoch einer sein, der noch erheblich Zeit in Anspruch nehmen wird.
Hilfsbereitschaft scheint einer Studie zufolge keine rein menschliche Eigenschaft zu sein. Auch Schimpansenweibchen sind gern zur Unterstützung ihrer Artgenossen bereit, wie Forscher aus dem US-Bundesstaat Georgia im Fachmagazin Proceedings of the National Academy of Sciences berichten. Im Labor ließen sie 7 tierische Probandinnen zwischen 2 bunten Spielsteinen wählen. Entschieden sie sich für einen von ihnen, bekamen sie eine Portion Bananen für sich selbst. Bei dem 2. Stein wurde auch ein Versuchspartner versorgt. Dabei stellte sich heraus, dass die Schimpansinnen mehrheitlich die Doppelversorgung wählten. Frühere Studien hatten darauf hingedeutet, dass die Tiere eher egoistisch handeln. In die Tiefsee, kilometerweit unter der Wasseroberfläche, kommt die Sonne nicht. Und deshalb müssen die Organismen dort unten auf chemische Energie zurückgreifen, um ihre Kohlenhydrate für den Stoffwechsel aufzubauen. Bislang waren nur 2 dieser Brennstoffe bekannt, aus denen die symbiotischen Mikroorganismen Energie gewinnen: Schwefelwasserstoff und Methan. Bremer Forscher haben nun einen 3. Treibstoff gefunden, den Wasserstoff. Das Team um Nicole Dubilier vom Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie und ihre Kollegen vom Exzellenzcluster Marum an der Uni Bremen berichtet über seine Entdeckung jetzt im Fachjournal Nature. Ort des Geschehens in der Tiefe sind heiße, untermeerische Quellen. Das durch Magma aufgeheizte Quellwasser löst Mineralien aus der Erdkruste, bevor es dann rund 400 Grad Celsius heiß am Meeresboden austritt. In den Kiemen einer dort lebenden Tiefseemuschel fand sich erstmals ein Mikroorganismus, der statt Schwefel auch Wasserstoff einsetzen kann, um Energie zu gewinnen. Mit dem neuen internationalen Bachelorstudiengang Energy Science betritt die Fakultät für Physik der Universität Duisburg-Essen Neuland. In 8 Semestern werden naturwissenschaftliche Grundlagen der Energiewissenschaft interdisziplinär vermittelt. Der Studiengang soll eine Lücke schließen, und zwar zwischen der Physik und den Ingenieurwissenschaften, sagt Studiengangsleiter Professor Dietrich Wolf.
Wir legen größten Wert darauf, dass die Studierenden eine breite naturwissenschaftliche Fachkompetenz erwerben, aber unsere Überlegung war, dass man damit allein der vielschichtigen und komplexen Energiethematik nicht gerecht wird. Deshalb haben wir vorgesehen, dass 1 von 4 Jahren im Ausland an einer Partneruniversität studiert wird. Wir stellen uns dabei vor, dass das den Blick schärft für die globalen Umweltaspekte und für technische, wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen.
Neben den Hard Skills wie der allgemeinen Hochschulreife sind auch logisches und abstraktes Denkvermögen, Spaß an der Mathematik und vor allem, so Wolf, eine gewisse Weltoffenheit gefragt. Und auch deshalb wird ab der 2. Studienhälfte nur noch in Englisch unterrichtet.
Und das war's auch schon wieder. Das war das Wissenschaftsmagazin der Deutschen Welle. Ich bin Tobias Oehlmeier. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Schön, dass Ihnen dieses Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dwworld.de.